Wachsen im Gebet, das ist heute Thema des Missionars von den Wegen erwachsenen Glaubens, Pfarrer Leo Tanner. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Nirgendwo findet unser Leben mit Gott, wie wir das bei Radio Horeb nennen, nirgendwo findet unser persönliches Leben mit Gott einen so intensiven Ausdruck wie in unserem Gebet. Ob und wie unsere Beziehung zu Gott, unser Leben mit Gott, Wachstum kennt, vielleicht auch nachlässt, hängt auch und gerade wesentlich von uns ab, von unserem Gebetsleben. Und welche Stufen des Gebetslebens es da gibt und wie wir immer tiefer ins Gebet vordringen können und damit immer größere Frucht und auch Freude im Gebet erfahren können, das will Pfarrer Leo Tanner mit dem heutigen Vortrag andeuten. Wachsen im Gebet. Pfarrer Leo Tanner.
In diesen Gedanken über das Gebet heute wollen wir vor allem der Frage nachgehen, wie können wir unsere geistliche Leidenschaft, das innere Feuer nähren, sodass wir dies auch mit dem Älterwerden und mit dem Abnehmen unserer körperlichen Kräfte nicht verlieren. Was bewirkt denn, dass dieses Feuer der Begeisterung, der Freude, der Kraft stetig in uns brennt? Dazu zwei grundlegende Gedanken. Ein erster einmal, es geht darum, überhaupt das Feuer in uns zu haben. Ein Feuer zu haben. Und ein Feuer haben wir dann in uns, wenn wir die richtige Vision für unser Leben haben. Und ein Feuer muss täglich genährt werden. Täglich muss so wie ein Holzscheit oder vielleicht sogar noch mehrere ins Feuer hineingeworfen werden. Und das ist das Gebet. Und ich werde heute jetzt beim Thema Gebet nicht über Lobpreis, nicht über die Eucharistie, nicht über spezielle Formen des Gebetes sprechen, wie auch Fürbittgebet oder hörendes Gebet, sondern um diese tägliche, persönliche Gebetszeit. Das ist das Thema jetzt von diesem Impuls. Es geht also darum, eine Vision zu haben für unser Leben. Und diese Vision heißt vor allem einmal das, wie sehe ich selber mein Leben? Was für ein Ziel habe ich mit meinem Leben? Wir wissen nicht, wie viele Jahre wir noch leben werden, aber wir können für diese Jahre, die wir haben, uns so ein inneres Ziel setzen. Und diese Ziele, die können ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt Menschen, die haben sich zum Ziel gesetzt, möglichst viel Vergnügen zu haben in diesem Leben. Möglichst viel Spaß zu haben. Andere haben sich das Ziel gesetzt, es möglichst einfach und bequem zu haben. Und wenn sie dann noch religiöse Menschen sind, dann soll ihnen Gott oder was sie immer auch unter Gott vorstellen, ihnen dazu verhelfen. Das wäre keine gute Vision. Ich denke, die Vision, die unserem christlichen Glauben entspricht, heißt, ich will meine Berufung ganz leben. Meine Sendung, zu der mich Gott geschaffen hat, berufen hat, mit Gaben ausgestattet hat, mir Charismen seines Geistes schenken will und so weiter. Oder anders gesagt, ich möchte heilig werden. So wie mich Gott vom Ursprung her geschaffen hat, als sein Abbild. Und ich möchte so zu einer tragenden Säule im Reich Gottes werden. Ich möchte, dass durch mich der Segenstrom Gottes in mein Leben hereinkommt. Und zwar in der ganzen Fülle, wie er es für mich vorbereitet hat. Gerade dieses Wort ganz beinhaltet ja eine ganz große Bandbreite von ja grundsätzlich schon, aber, und dann kommen alle möglichen Bedingungen, wenn und aber, bis hin zu 100%ig ganz, koste es, was es wolle. Und in dieser Bandbreite bewegen wir uns vermutlich auch. Paulus schreibt im Epheserbrief 2,10, seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Also Gott hat bereits, als er uns geschaffen hat, als er uns durch Taufe und Firmung, durch die Gabe seines Geistes in sein Leben hineingenommen hat, mit unglaublich vielen Werken, Möglichkeiten ausgestattet, die er für uns vorbereitet hat. Und es geht darum, möglichst viel von dem in unserem Leben jetzt offenbar und fruchtbar werden zu lassen. Und je mehr meine Entscheidung besteht, ganz heilig zu werden, koste es, was es wolle, umso mehr wird Gottes Segen durch mein Leben in diese Welt hineinströmen. Aber diese Entscheidung stellt sich uns immer wieder von Neuem. Jeden Tag von Neuem müssen wir wie ein Stück weit, sag's mal so, den Egoismus oder den inneren Schweinehund, sagen wir mal, auch so irgendwie einfach überwinden. Es ist nicht etwas, was man einmal fürs ganze Leben hat, sondern diese Wachsamkeit täglich neu, die ist von uns gefordert. Und wenn wir diesen Weg gehen möchten, dann zeigt sich das auch daran, was uns Gebet bedeutet und wie wir beten. Beten ist heute nicht einfach. Ich sage damit nicht, dass es früher vielleicht einfacher war, vielleicht schon, aber es ist nicht einfach, denn es braucht eine ganz klare Entscheidung zum Gebet, für das Gebet. Denn wir erfahren heute, dass der Sog dieser Welt und der Sog der vielen Aufgaben und Beschäftigungen und von dem, was man alles noch könnte, was auch noch reizvoll wäre und schön wäre, dass dieser Sog unglaublich stark ist und dass er viele Menschen blindet, fasziniert und anzieht. Und wir selbst staunen über das, wenigstens mir geht es so, was man heute alles technisch und elektronisch machen kann. Es ist unglaublich faszinierend und wie schnell kann man sich darin völlig auch verlieren und darin auch aufgehen. Diese Technik, diese Möglichkeiten, all dieses Wunderbare in dieser Welt, das kann dazu führen, dass es uns mehr und mehr in Beschlag nimmt. Menschen aber, die zum Segen werden, die haben sich alle ein Stück weit zumindest von diesem Sog gelöst. Und wie konnten sie das? Ausschlaggebend für diese Loslösung aus diesem Sog heraus war vermutlich nicht eine Einsicht, ein innerer Gedanke, sondern war eine Erfahrung. Eine Erfahrung des Herzens, die Erfahrung Gottes, die Erfahrung, die man im Gebet gemacht hat. Das Fasziniertsein von diesem Gott der Liebe, der alle Faszinationen, alle Herrlichkeit und Schönheit dieser Welt unendlich übersteigt. Dieses Fasziniertsein löst uns Menschen aus der Faszination dieser Welt und gibt uns die Kraft, das loszulassen. Es ist das, was der Prophet Jeremia einmal so zum Ausdruck gebracht hat: Du hast mich betört, o Herr. Und ich ließ mich betören. Du hast mir ein neues Glück gezeigt, eine neue Schönheit. Und diese ergreife ich. Und Menschen, diese Faszination, das Glück, die Freude entdeckt haben, die größer ist als alle menschliche Freude, alles menschliche Glück, da fangen sie dann an, sich dieser Quelle des Glückes zuzuwenden, nämlich Gott selbst. Sie fangen an zu beten. Wir kennen dieses Gleichnis Jesu, wo er das Reich Gottes, das Leben mit Gott beschreibt, mit jemandem, der spazieren geht, über die Felder spaziert und plötzlich irgendwie stolpert. Und dann fängt er an, auf diesem Acker zu graben, was denn da so ist. Und auf einmal entdeckt er einen unglaublich wunderbaren Schatz. Und er ist so fasziniert ergriffen von diesem Schatz. Für ihn ist nur noch eines: Wie komme ich jetzt zu diesem Schatz? Und dann geht er hin und verkauft alles, was er hat, um in Freude diesen Schatz sein eigen nennen zu dürfen. Bei diesem Gleichnis sind zwei Sachen wichtig. Er verkauft alles, was er hat. Das heißt, er gibt sich ganz hin, er öffnet sich ganz diesem Schatz. Und er tut es mit Freude und mit Begeisterung. Diese Freude über diesen Schatz, über dieses Leben mit diesem Schatz, das ist das, was immer wieder entscheidend wichtig ist, auch für uns selber. Wenn Menschen anfangen, aus ganzem Herzen mit Freude aus dieser Quelle zu leben, dann beginnt ein neuer Weg, der Weg der Freundschaft mit Gott. Und wie dieser Weg aussehen kann und wie das Gebet darin wachsen und fruchtbar werden kann, dazu jetzt einige Gedanken. Die meisten Gedanken stammen wie gewohnt nicht von mir, aber ich habe sie irgendwo gelesen und sie wurden in meinem Innern festgeschrieben. Einige Gedanken jetzt einmal von dieser Schwester Emmanuel Maya, die im Buch Das verborgene Kind von Medjugorje über die drei Stufen des Gebetes geschrieben hat. Ich habe sie entnommen vom Bild der Erneuerung, wo sie Elisabeth Gammensinn dargelegt hat. Und weitere Gedanken von Henri Gaffarel, weil du Gott bist, die Hinführung zum inneren Gebet, ein französischer Priester. Schwester Emmanuel spricht von drei Stufen des Gebetes. Auf der ersten Stufe des Gebetes überwindet ein Mensch den praktischen Atheismus. Also praktischer Atheismus heißt, ich glaube zwar schon mit dem Kopf an Gott, dass es Gott gibt, aber ich lebe nicht bewusst mit diesem Gott. Der Mensch tritt ein in eine Beziehung zu Gott. Er wacht aus seiner geistigen Lauheit auf. Ein solcher Mensch glaubt an Gott und er freut sich an Gott. Gott ist groß, Gott ist mächtig, Gott ist gut. Und es ist ein wunderbares Geschenk, diesen Gott zu haben. Der Mensch betet zu ihm. Und er betet vor allem, wenn er ein Problem hat, eine Schwierigkeit hat oder einen Wunsch hat oder ein Leiden da ist. Und er wünscht sich einfach das, was er wünscht, von Gott zu empfangen. Und die Gebete können dann in etwa so aussehen: Herr, heile mich von diesem Gebrechen. Herr, beschütze mich auf dieser Reise. Herr, sorge für meine Kinder oder meine Großkinder. Mach das, mach jenes. Oh, mein Mann braucht dringend eine Arbeitsstelle. Oh, ich sehne mich nach einem Partner, der so denkt und fühlt wie ich. Bitte, lass mich so einem Partner begegnen und so weiter. Oder Herr, schau diese Not an, schau jene Not an, bitte hilf du da. Menschen beten mit großem Eifer, mit großer Freude. Und das ist etwas Wunderbares, ist auch gut so, denn Gott ist unser Vater. Der Vater, der uns liebt. Und er hat es gern, wenn wir ihm all unsere Bedürfnisse mitteilen. Und wenn dann unser Gebet erhört wird, dann sind wir dankbar und zufrieden. Und wenn wir dann auf einmal keine Bedürfnisse mehr haben, dann können wir diesen himmlischen Vater oder Jesus Christus ruhig auch ein Stück weit wieder liegen lassen, bis das nächste Bedürfnis, das nächste Problem da ist. Und wenn wir nicht erhalten, was wir wollen, dann können wir Gott nicht mehr verstehen und fragen, warum? Warum? Manche geben dann Gott auch auf, weil Gott sie nicht so erhört, wie sie sich das vorgestellt haben. Auf dieser ersten Stufe des Gebetes ist die Beziehung zu Gott einseitig. Das Gebet ist weitgehend ein Monolog. Ich erkläre Gott, was ich von ihm erwarte und zeige ihm auch, wie gerechtfertigt und wie gut mein Wunsch ist und wie viel Gutes daraus entstehen könnte. Gewisserweise bitte ich Gott, meinen Plänen zu dienen. Auch wenn meine Pläne und Vorhaben sehr gut sind, sehr edel sind. Es sind letztlich eben doch meine Pläne. Und nicht wenige Christen bleiben auf dieser ersten Stufe stehen. Und damit bleiben sie auch bei einem begrenzten Gebet stehen, die weitgehend ein Monolog ist. Damit lernen sie noch nicht die tiefinnere Freude des wahren Gebetes kennen, die ein Austausch von Herz zu Herz, eine Begegnung von Herz zu Herz ist. Jetzt zur zweiten Stufe des Gebetes. Wenn Menschen zu Gott gebeten haben, dass er ihre Wünsche erfüllt, was die erste Stufe des Gebetes ist, dann kommt vielleicht irgendwann mal der Tag, wo sie inspiriert vom Heiligen Geist wie ein bisschen weiterdenken und sich vielleicht die Frage stellen, ja, und was hält denn Gott vielleicht von dieser Geschichte? Schließlich ist er ein lebendiger Gott, er lebt, er hat ein Herz, er hat sein eigenes Denken und Empfinden in dieser Situation. Wie denkt er denn? Wie fühlt er in dieser Situation? Ja, und was wäre, wenn mein Wunsch nicht seinen Wünschen und Vorstellungen entsprechen würde? Wenn Menschen so anfangen, an diesem Punkt zu denken, dann kann das Gebet eines Menschen, aber nicht nur das Gebet eines Menschen, sondern seine ganze Lebenshaltung umschwenken. Nämlich auf Gott hin, dass ich sage, ich will nicht in erster Linie das, was ich will, sondern du bist mein Gott, du sollst mein Leben führen. Ich möchte deine Wünsche in dieser Situation kennenlernen. Ich will mich dir öffnen. Ich will deine Gedanken, deine Absichten, deinen Willen erkennen und ich will ihn auch tun. Und wenn ein Mensch diese Entscheidung trifft, es ist die Entscheidung des Vaterunsers, die Entscheidung des Reiches Gottes, dein Wille geschehe, dann öffnet sich ein Mensch da in ganz neuer Weise dem Einströmen von Gottes Liebe. Dann tritt er rein in eine neue Dimension der Beziehung zu Gott, nämlich ins Leben im Reich Gottes, in dem Leben, wo Gott regiert, wo Gott jetzt der Handelnde ist. Und in diesem Leben im Reich Gottes, da können dann drei Aspekte erfahren werden. Der erste Aspekt, staunen kann ein Mensch entdecken, immer wieder von Neuem, wie gut Gott ist. Er ist da, er sorgt sich um mich, er kümmert sich um mich, oft viel, viel besser, als ich mir das vorstellen würde. Wenn ich loslasse, ihm meine Wünsche und Sorgen anvertraue, dann merke ich, ah, da hat er wieder geholfen, da hat er etwas gefügt. Und wir entdecken in uns eine große Freude und Dankbarkeit für seine Art und Weise, in meinem Leben da zu sein, in meinem Leben zu sorgen, für mich immer wieder neu zu beschenken. Und ich entdecke auch eine große Befreiung. Vorher hatte ich alles selbst in der Hand, es musste so gehen, wie ich es wollte. Ich kontrollierte alles und so weiter. Und jetzt habe ich es ihm übergeben, ihm überlassen. Eine aus der Enge meiner Höhe, meines Denkens, meines Vorstellungen bin ich herausgesprungen in diese Weite des Lebens als Reiches Gottes. Und ich entdecke, Gott ist mein bester Freund, er liebt mich. Ich entdecke, meine Sicherheit besteht in seinem Willen, in seiner Sorge. Kann loslassen, ist nicht mehr so viel als ein Krampf. Es ist eine Erleichterung, wenn ich das Steuer meines Lebens ihm, diesem himmlischen Vater, übergeben habe, ihm, diesem Freund Jesus, der mich mehr liebt, als ich mich selber liebe. Eine mir sehr vertraute Schwester, die hat mir mal gesagt, ich habe im Gebet von Jesus das Wort gehört, tue alles für mich, dann tue ich alles für dich. Und sie erfahre das auch, dass das wirklich eine Realität sei. Hier wird das Gebet jetzt zu einer Beziehung der Freundschaft. So wie es Teresa von Avila mal geschrieben hat, beten ist nichts anderes als ein Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft und gern allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden, weil wir sicher sind, dass er uns liebt. Weil wir sicher sind, dass er uns liebt. Das ist die Gewissheit dieser Freundschaft, das Wunderbare an dieser Gemeinschaft. Wo Menschen diese Freundschaft entdecken, da werden sie diese Quelle der Liebe immer wieder suchen. Franziskus, als er das entdeckte, hat er immer wieder diese Stille gesucht. Er wollte aus dieser Quelle der Liebe, aus dieser inneren Freundschaft heraus leben. Das ist so ein erster Punkt auf dieser zweiten Stufe des Gebetes. Ich entdecke, er ist da, er sorgt sich für mich. Mein Leben wird weit, ich darf ihm vertrauen. Ein zweiter Aspekt besteht dann darin, ich muss mich mit meiner Angst oder mit meinem tief eingewurzelten Misstrauen auseinandersetzen. Die Angst ist das große Hindernis oder auch das tief innere Misstrauen Gott gegenüber. Und diese Angst, dieses Misstrauen kann jetzt in immer neuen Varianten auftauchen und muss immer wieder neu überwunden werden. Es ist einmal die Angst vor dem Unbekannten, vor der Zukunft, was kommt noch alles auf mich zu? Wenn ich alles Gott in die Hände gebe, ja, was macht er dann mit meinem Leben? Ja, und wenn dann Gott das und jenes von mir verlangen würde, das würde ich doch nie können. Entsetzlich, was da einem plötzlich von der eigenen Einbildungskraft für kuriose Fantasien eingegeben werden können. Und auf einmal merkt man, oh, mein Vertrauen ist gar nicht so groß und mein Gottesbild ist noch gar nicht heil. Es kommen so Ängste manchmal. Und diese Ängste kann man vielleicht ein bisschen ein Stück weit auch korrigieren, wenn ich mir mal wieder überlege, ja, wenn ich Vater oder Mutter wäre. Und dann kommt mein Kind zu mir und sagt, du Mama, du Papa, ich habe festgestellt, du liebst mich. Und ich möchte einfach das tun, was du in deiner Liebe für mich vorgesehen hast. Dann würde ich sicher keine Mama und kein Papa sagen, ja, ja, darauf habe ich gewartet. Und jetzt werde ich dir Sachen geben und Sachen schicken, die für dich schwierig sind und, oder. Nein, ihr lacht selber. Sondern man würde sagen, ja, wunderbar, ah, jetzt nimmst du meine Liebe an, jetzt kann ich dich beschenken, ich will dich aufbauen, stärken, mutig machen, ich will, dass du glücklich wirst. Das ist der Herzenswunsch. Und das ist auch der Herzenswunsch Gottes. Er wird uns doch nie, nie überfordern. Er wird uns fördern, manchmal herausfordern, dass wir unser Wachstumspotenzial entdecken und auch leben. Was wir überwinden müssen, ist auch die Angst, oh, was werden die Leute sagen? Oder die Angst, vielleicht die größte aller Angst, die Angst vor dem Leiden. Die Angst vielleicht auch vor dem Kreuz, vor der Ablehnung, vor dem Spott, vor der Einsamkeit. Und die Antwort, die uns Gott immer wieder gibt, in dieser Situation, im Gebet, aber auch durch sein Wort, schau, ich bin mit dir. Schau, ich stärke dich. Ich gebe dir immer die notwendige Kraft. Ich lasse dich nie allein. Ich werde dich nie überfordern. Meine Gnade wird immer mit dir sein. Ich habe auch diesen Text gelesen, den Jesus da zu dieser Schwester Faustina gesagt hat. Mein Kind, mache es dir zum Vorsatz, dich niemals auf Menschen zu stützen. Du leistest viel, wenn du dich ganz auf meinen Willen verlässt und sagst, nicht wie ich will, sondern dein Wille, o Gott, geschehe. Wisse, dass diese Worte aus der Tiefe des Herzens gesagt, die Seele in einem Augenblick zum Gipfel der Heiligkeit bringen. An einer solchen Seele habe ich besonderes Wohlgefallen. Es bringt mir großen Ruhm. Eine solche Seele erfüllt den Himmel mit dem Duft der Tugend. Doch wisse, dass du die Kraft, die du zum Tragen von Leid in dir hast, dem öfteren Empfang der heiligen Kommunion verdankst. So komme ich oft zu dieser Quelle der Barmherzigkeit und schöpfe mit dem Gefäß des Vertrauens, was immer du benötigst. Also Jesus sagt dir, die Kraft, um dieses Leid zu tragen, die gebe ich dir. Wenn Menschen sich immer mehr einlassen und ihm statt den eigenen Ängsten folgen, diese Ängste, die oft keinen Realitätsbezug haben, dann führt das zum dritten Punkt, nämlich zum Wachsen in der Erkenntnis Gottes und der Fruchtbarkeit oder in die innere Umwandlung und ins innere Wachstum. Und dazu braucht es aber immer wieder von Neuem unsere Entscheidung. Diese Phase, in der sich die Fruchtbarkeit unseres Lebens entscheidet, die möchte ich mit ein paar Hilfen, konkreten Hilfen veranschaulichen. Nämlich, wie können wir unsere tägliche Gebetszeit gestalten? Ich habe schon erwähnt, eine tägliche Gebetszeit, wenn man mich fragt nach der täglichen Zeit, dann sage ich mindestens 15 Minuten. Nach oben sollen keine Grenzen gesetzt sein, je nach innerer Berufung auch. Es braucht dazu eine Entscheidung zu dieser Gebetszeit. Und es geht hier darum, eine exklusive Gebetszeit. Nicht, dass man unterwegs ist und mit Jesus verbunden ist, sondern eine ganz exklusive, bewusste Gebetszeit. Nach Möglichkeit ist es gut, zu Hause sich eine Gebetsecke einzurichten, eine Atmosphäre, einen Raum zu schaffen. Manchmal hat man vielleicht auch die Möglichkeit, diese Zeit in der Kirche zu verbringen, vor Christus, Tabernakel, der gegenwärtig ist. So eine tägliche Gebetszeit. Dazu braucht es eine Einstimmung. Zur Einstimmung kann helfen, einfach mal uns bewusst werden, Jesus, du bist da. Du liebst mich, du schaust mich an. Du freust dich über mich und du willst mich jetzt einfach beschenken. Du willst mich jetzt einfach deine Liebe schenken. Und ich entscheide mich, mich jetzt deiner Liebe zu öffnen. Kann mir auch bewusst werden, Jesus, du bist nicht nur 1,20 Meter da oder himmlischer Vater nicht nur 1,60 Meter groß, sondern du bist der gewaltige Schöpfer des Himmels und der Erde. Der Herr, der Erlöser, du hast alle Möglichkeiten in deiner Hand. Du bist groß, herrlich und wunderbar. Vielleicht können wir dann auch ein Lobgebet, ihm das sagen, was er ist für uns. Zweiter Punkt bei dieser Einstimmung kann dann sein, dass ich aus der Schrift lese, sein Wort höre, darüber nachdenke, ihn in mein Leben hereinsprechen lasse. Und ein dritter Schritt dieser Einstimmung, dass ich ihm sage, was meine Anliegen sind. Mein Dank, meine Sorge, meine Bitte, vielleicht auch meine Bitte um Vergebung oder auch Menschenanliegen, die mir aufs Herz gelegt wurden, dass ich all das ihm dann sage. Wir können sagen, diese Einstimmung ist so bildlich gesprochen, wie wenn ein Flugzeug gestartet ist oder der Start und dann, bis das Flugzeug auf der entsprechenden Höhe ist, doch meistens ein bisschen turbulenter, auch im eigenen Empfinden. Das wäre so der Start, die Einstimmung ins Gebet. Und dann, wenn ein Flugzeug die entsprechende Höhe erreicht hat, dann beginnt das Vorwärtskommen vom Flugzeug, oder? Es fliegt dann, hat es die entsprechende Geschwindigkeit, die Höhe, dann geht es weiter. Und diese zweite Phase jetzt einer persönlichen Gebetszeit besteht darin, dass ich jetzt eigentlich sage, ich habe jetzt das meine gesagt, getan, nachgedacht und jetzt möchte ich, dass das geschieht, was du willst. Ich will, was du jetzt willst. Es geht jetzt nicht mehr um meine Gedanken, um meine Gefühle, sondern mein Herz sagt, dein Wille soll geschehen. Wirke, was du jetzt willst. Ich gebe mich dir ganz hin, handle jetzt du nach deinen Vorstellungen in all den Anliegen, die ich dir genannt habe, die du mir aufs Herz gelegt hast. Und dann bleibe ich einfach so vor ihm. Auch wenn Gedanken kommen, bleibe ich so vor ihm. Und wenn ich halt abschweife, dann hole ich mich wieder zurück. Herr, ich möchte jetzt das, was du willst. Und wenn ich zwischendurch mal kurz einnicke und wieder aufwache, Herr, ich will jetzt das, was du willst. Solange ich in dieser Grundhingabe bleibe, solange ist mein Gebet nie schlecht. Auch wenn ich sehr zerstreut war, auch wenn ich überhaupt nichts spüre, habe ich von Mutter Teresa gehört, wie sie vermutlich jahrzehntelang überhaupt nichts mehr wahrgenommen hat. In diesem Gebet handelt Gott. Wenn Fragen aufkommen, Langeweile aufkommt oder Freude aufkommt, dann darf ich das einfach in dieses Ich will, was du jetzt willst, hineinlegen. Ob ich mich wohlfühle oder schlecht fühle, ich will, was du jetzt willst. Dieses Wort, ich will, was du jetzt willst, das ist Ausdruck von Liebe. Und es ist allein die Liebe, die uns eins macht mit Gott. Nicht unsere Empfindungen machen eins mit Gott. Unsere schönen Gefühle oder unsere traurigen Gefühle, sondern allein diese Liebe. Und darum ist es eben nicht entscheidend, was ich fühle und wie es mir damit geht. Solange ich in dieser Liebe bleibe, in dieser Hingabe bleibe, bin ich eins mit Gott, bin ich verbunden mit ihm. Auch wenn ich eben nichts von all dem spüre und so weiter. Und in dieser Verbundenheit, die ein Ausdruck, eine Entscheidung meines Willens, meines Herzens ist, in dieser Verbundenheit handelt ihr in einer Tiefe in mir drin, die tiefer ist als meine Empfindungen. Da wandelt er mich, da macht er mich von innen her stark, wach, lebendig, froh. Er wirkt in den Anliegen, in den Fürbitten, die ich hingetragen habe. Ein Mann hat einmal gesagt, beim Gebet, bei diesem Moment der Gebete übernimmt Gott 90% der Arbeit. Man kann darüber diskutieren, über die Prozentzahl. Aber die Ausrichtung, dass eigentlich eher der Haupthandel ist, der Wirkende ist, das ist sicher so. Und wir dürfen in dieser Phase des Gebetes einfach ihm auch vertrauen, er handelt jetzt, er wirkt. Und wir werden zu gegebener Zeit dann auf einmal erfahren, dass sich irgendetwas in uns verändert hat. Gebet ist so in dieser Phase Ausdruck meiner Liebe. Wichtig ist in dieser Gebetsphase jetzt einfach, dass ich die ganze Zeit, die ich mir vorgenommen habe, dort bleibe. Dass wir uns nicht abhängig machen von unseren Gefühlen, Empfindungen oder von dem Druck, der jetzt gerade da ist. Ich bleibe da die ganze Zeit. Mit meinem Körper, ich bleibe da. Dann ist das Gebet abhängig von meiner Liebe und nicht von dem, wie es mir eigentlich geht. Und so eine Gebetszeit jeden Tag, die verändert. Das zeigt Gott, du hast Priorität. Liebe Gott aus ganzem Herzen ist das erste Gebot. Und den Nächsten wie dich selbst. Nicht liebe den Nächsten aus ganzem Herzen oder liebe dich aus ganzem Herzen und Gott wie dich selbst. Es ist gut, wenn wir das auch in dem Moment vor Augen haben. Und wenn wir dann so zum Abschluss dieses Gebetes kommen noch, können wir sagen, das ist jetzt wieder wie die Landung, oder? Jetzt landen wir wieder. Abschließend kann man das Gebet ganz unterschiedlich mit einem Dank, dass er jetzt gewirkt hat. Auch dann, wenn ich nichts fühle. Er hat gewirkt. Vielleicht auch mit einem Danke. Danke, gehst du jetzt mit mir. Danke, nährst du mich. Danke, inspirierst du mich, stärkst du mich. Kann dir noch ein Gebet sprechen, wie es mir vertraut ist. eine Verneigung machen, ein Kreuzzeichen und so weiter. So kann eine Gebetszeit gestaltet sein. Wichtig ist, dass man sich nicht der Laune überlässt, sondern der Führung des Heiligen Geistes. Und so wird dann jeder auch ein Stück weit seine persönliche, ihm entsprechende Form finden.
Sie haben eingeschaltet im Katechismus bei Radio Horeb, heute wieder mit Pfarrer Leo Tanner von den Wegen erwachsenen Glaubens wachsen. Im Gebet ist sein Thema. Wie kann ich immer tiefer ins Gebet finden? Wie kann ich meine Gebetszeiten gestalten? Wie kann ich mich so auf Gott ausrichten, dass er in mir wirken kann, dass er in mir Frucht bringen kann? Um all das geht es heute in dieser Sendung mit Pfarrer Leo Tanner. Wachsen im Gebet.
Für ein geistliches Leben ist immer auch die Voraussetzung eine einigermaßen gute Gesundheit. Wenn ein Mensch dauernd körperlich gestresst und überlastet ist, dann ist das Gebetsleben auch schwierig. Wenn ein Mensch dauernd zu wenig schläft, wird es auch das Gebetsleben nicht fruchtbar sein können. Die Gnade baut auf der Natur auf, sagt die Kirche immer wieder von Neuem. Also es ist gut, dass ich auch für meinen Körper schaue, dass ich genug geschlafen habe, dass ich dafür andere Sachen zurückstelle, dass ich auch Bewegung habe, für meinen Körper gut sorge. Es geht nicht darum, unseren Körper zu überstrapazieren oder zu verwöhnen in alle Richtungen, aber so eine gute Gesundheit. Es braucht diesen Bereich, dass unser Körper auch sich wohlfühlen kann, auch im Gebet selber drin. Wenn ein Mensch in dieser Art betet und in dieser Art sich Gottes Wirken überlässt, dann bewirkt Gott dann etwas auch. Dann bewirkt er auch, dass er, sein Wille, mehr und mehr in unser Leben hereingreift. Und er wirkt dann auch in unseren Alltag herein, in unsere Aufgaben. Und unsere Aufgaben im Alltag können ganz unterschiedlich sein. Es kann einmal so etwas sein wie die Fortsetzung vom schöpferischen Wirken Gottes, Dienst in der Familie, am Arbeitsplatz, im Engagement in der Gesellschaft drin. Diese Aufgabendienst kann auch konkreter in der Weiterführung der Sendung Christi bestehen, im Dienst der Evangelisierung. Wenn ein Mensch so betet, dann wird aus seinem Herzen heraus so das Wort heraufsteigen, was Paulus nach seiner Bekehrung sagte: Herr, was soll ich tun? Es wird so immer wieder eine Frage sein, so eine Herzenshaltung. Und dann wird man Aufgaben entdecken, immer wieder von Neuem, die der Herr uns gibt. Wenn wir so aus dem Gebet heraus, aus diesem Gebet heraus handeln, dann bekommt unser Handeln eine neue Qualität. Und die besteht erstens einmal darin, ein Mensch, der aus dem Gebet heraus lebt, für den ist das Handeln im Alltag etwas anderes. Es ist nicht mehr in erster Linie darum, seine Zeit zu vertreiben oder um Geld zu verdienen für die Familie oder wie auch immer, sondern seine Dienste, sein Tun im Alltag ist ein Mittel, eine Möglichkeit, um Gott bei der Verwirklichung seiner Pläne mitzuhelfen. Und damit bekommt unser Tun im Alltag einen neuen Stellenwert. Das ist wie eine Fortsetzung eigentlich des Gebetes, der inneren Haltung. Und unabhängig davon, was ich tue, es ist ein Wunsch, dass dadurch der Plan Gottes geschieht. In meinem Berufsleben, in meinem alltäglichen Umgang mit mir, mit meinem Mitmenschen, in der Familie, welche Aufgabe ich auch habe, es ist mein Wunsch, dass darin Gottes Pläne sich verwirklichen, Reich Gottes aufbaut. Ich glaube, die Teresa von Avila hat gesagt, du findest Gott ebenso gut bei den Kochtöpfen wie irgendwo anders im Gebet. Oder da spüren wir diese, er ist dann mit dabei. Ein zweiter Punkt, nicht nur die Absicht, Ziel ist anders, sondern auch die Motivation oder die treibende Kraft. Ob jemand jetzt Gemüsegarten arbeitet oder am Kochen ist oder mit einem Kind spielt, sich abgibt oder an einem Computer sitzt oder Kranke pflegt oder ob jemand in einem kirchlichen Dienst drin ist und so weiter, die Motivation ist die Liebe zu Gott. Aus dieser Quelle der Liebe heraus will ich es tun. Und dadurch bekommt der Mensch auch einen anderen Blick für sein Tun. Nämlich, er macht denn nicht nur einfach seine Arbeit, wie man es halt so macht und wie man es halt so soll, sondern er bekommt Schritt für Schritt sowie den Blick Gottes für die Ereignisse. Er sieht, wie Gott die Situation in der Familie, am Arbeitsplatz, in dieser und jener Situation sieht. Und wenn er diesen Blick Gottes bekommt und in diesen Schritt für Schritt hineinwächst, dann öffnet dies ihn zugleich auch für neue Inspirationen des Heiligen Geistes, die er dann gerade in dieser Situation hereingeben will und er in dieser Situation hereinwirken möchte. Und so wird ein Mensch, der betet, aus diesem Gebet heraus lebt, nach und nach in sich einen Umwandlungsprozess feststellen. Wir wachsen in eine neue Sicht des Lebens hinein. Unsere Motivation wird mehr und mehr eine andere, nämlich aus Liebe zu dir, aus Liebe zu den Menschen. Nicht mehr, weil ich es will und weil es mir Spaß macht und weil es mir ein Vorteil ist. Und die Frucht dieses Gebetes, aus dieser Hingabe an den Willen Gottes heraus, wird dann ein Friede sein, ein tiefer, tiefer Friede. Wir merken, mein Glück ist nicht mehr abhängig von dem, was in der Welt geschieht, nicht mehr von außen abhängig, sondern mein Glück ist letztlich abhängig von Gott, der mir seine Gnade, seine Liebe schenkt. Dieses Ich will, was du willst, führt dann mehr und mehr auch zu dieser Sehnsucht, die Bruder Klaus in seinem bekannten Gebet im dritten Satz so formuliert hat: Nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir oder mach mich ganz zu eigen dir. Und das führt dann so zu dem, was man die dritte Stufe, oder das Schwester Emanuel als dritte Stufe des Gebetes nennt. Diese dritte Stufe des Gebetes ist nicht mehr etwas, was von uns abhängig wäre, ist etwas, was wir ersehnen können, sondern es ist etwas, was ganz der Gnade und der Initiative Gottes entspricht. Nachdem ein Mensch mit allen Kräften und mit der klaren Entscheidung des Willens versucht hat, Gottes Willen zu tun, da kann dann nach und nach das geschehen, dass Gott uns wie hineinführt in eine tiefere Form der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Paulus hat es im Epheserbrief so formuliert: Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, mein Leben wird ganz eins mit Jesus Christus in mir. Es geschieht eine innere Vereinigung mit dem Herzen Jesu in mir. Und die Folge dieser Vereinigung mit dem Herzen Jesu, mit dem Leben Jesu in mir, ist das, dass ich mehr und mehr dann beginne, so zu denken, wie er denkt. dass ich beginne, so zu fühlen, wie er fühlt, wie er in dieser Situation fühlt. Wir empfinden seinen Schmerz in dieser und jener Situation. Und wir empfinden seine Freude über eine bestimmte Situation. Wir empfinden aber auch seine Anliegen, die er darin hat. Wir hatten letzten Sonntag Erstkommunion. Wenn man einfach so von der menschlichen Seite her schaut, dann denkt man, oh, es war ein schöner Gottesdienst. Oder ja, die Kinder waren ein bisschen unruhig. Oder da sind wieder so viele Leute gekommen, die sonst nie in der Kirche sind und so weiter. Wir können ganz verschieden darüber denken. Es ist unser menschliches Denken. Und wenn diese dritte Stufe in meinem Herzen da ist, dann werde ich ganz von Jesus her denken. Von Jesus her denken würde ich einmal sicher sein, seine riesige Freude zu sehen, dass er sich jetzt diesen Kindern schenken durfte. Seine riesige Freude. Ich durfte diese Kinder mit meiner Liebe beschenken, an mein Herz ziehen. Das ist eine ganz andere Sichtweise, die wir hereinkommen. Oder auch seinen Schmerz zu sehen, wenn diejenigen, auf die er vertraut und die er berufen hat in seiner Kirche, ein Stück weit gehören wir alle dazu auch, wenn die nicht seinen Anliegen entsprechend handeln und wirken, wenn da Intrigen da ist und so weiter. Auf dieser Stufe des Gebetes handelt es sich mehr und mehr um, dass Jesus in uns betet. Er betet in uns. Und wenn ein Mensch in diese Gemeinschaft mit Jesus hereingekommen ist, dann zeigt sich das vor allem auch an dem, dass sie kein Leiden, kein Mühsal, keine Kämpfe mehr traurig machen. Sondern dass Leiden, Mühsal und Kämpfe für sie eine Freude sind. Und zwar nicht eine Freude deswegen, weil man eine ungesunde Beziehung zum Schmerz hat, so Masochismus hat, sondern die Freude kommt daher, weil der Schmerz, das Mühsal, die inneren Krämpfe erlösende Kraft haben, wenn sie für Christus gelebt und so für ihn aufgeopfert werden. Und dann sieht eine Person nicht mehr den Schmerz, das Mühsame, den Krampf, sondern die Person freut sich im Herzen darüber, dass sie damit Jesus mithelfen darf, dass dadurch mehr Menschen zum Heil finden und dass dadurch sein Reich wächst. Ich habe mit der Frage begonnen, wie kann unser inneres Feuer am Brennen erhalten werden über 40, 50, 60, 70 Jahre hindurch? Und die Antwort, die ich gesagt habe, es braucht die Vision für mein Leben, die göttliche Sicht für mein Leben, die Berufung, die Entscheidung, das ganz geben zu wollen. Und es braucht so als Umsetzung dazu, dass ich das Gebet lebe. Und wenn wir in dieser Weise betende Menschen bleiben und das tun, wozu der Heilige Geist uns einlädt, dann werden wir das innere Feuer, das tiefer geht als all unsere Empfindungen, wir werden es nie verlieren, weil Jesus selbst mit seinem unzerstörbaren Feuer der Liebe in uns lebt und uns beständig von innen her nährt. So möchte ich euch abschließend nur die eine Frage mit auf den Weg geben. Was kann ich aus dem, was ich jetzt gerade gehört habe, für mein persönliches Gebetsleben lernen?
Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb hörten Sie Pfarrer Leo Tanner von den Wegen erwachsenen Glaubens. Wachsen im Gebet, das war das Thema heute. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Da finden Sie weiterführende Hinweise und natürlich Links auf die Homepage von Pfarrer Leo Tanner. Dort hat er ein reiches Angebot an Audiovorträgen, Videovorträgen, Impulsen, Fragen, Antworten und natürlich auch Material, das man bestellen kann, um einen der vielen Glaubenskurse von Pfarrer Leo Tanner allein oder mit Freunden, mit der Gebetsgruppe, mit dem Hauskreis, wie auch immer, gemeinsam gehen kann. Pfarrer Leo Tanner gehört zu den Wegen erwachsenen Glaubens, ein großes Team, das sich der Glaubenserneuerung, der Glaubensvertiefung widmet seit vielen Jahren. Hier gibt es viele wertvolle Hilfen und Begleitmaterialien. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen auf leotanner.ch. Haben wir, wie gesagt, verlinkt in den Details zu dieser Sendung. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Treue, Ihre Verbundenheit mit dieser Gebets- und Glaubensgemeinschaft, dieser Radiofamilie, die wir gerade auch mit Blick auf den bevorstehenden Mariathon, unseren Spendenmarathon in der Weltfamilie von Radio Maria, zu der auch Radio Horeb gehört, immer mehr als eine solche erfahren. Vergelt's Gott für alles. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Dornis.